Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, dem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Ich bin wieder der Florian und ich habe heute einen Gast und zwar diesmal live bei mir vor Ort und zwar den Eckhard Böhme. Den habe ich vor ein paar Jahren mal kennengelernt, als er hier bei Cybert Media war und damals das Jobs to be Done Framework vorgestellt hat. Damals war es noch ganz frisch bei ihm auch noch. Er kam damals 2016 damit in Berührung. Und ja, neulich bin ich auf LinkedIn über ihn drüber gestolpert und dachte mir, das ist doch eigentlich perfekt. Wir reden hier in dem Podcast immer ganz viel darüber, wie wir mit Kunden umgehen, was wir für Kunden tun können und vor allem, wie wir das Richtige machen können, auch in der modernen Arbeitswelt. Ja, und der Eckhard, der hat einen ganz spannenden Anwendungsfall mit dem Jobs to be Done Framework, wie wir herausfinden, was denn eigentlich die Aufgaben der Kunden da draußen sind und dass wir das Richtige für die Kunden tun. Aber erstmal, Eckhard, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Florian.
Ja, stell dich doch mal so ein bisschen den Zuhörer und Hörerinnen so ein bisschen vor. Wer bist du, wo kommst du her, was hast du gemacht in der Vergangenheit?
Also seit 6 Jahren etwa kümmere ich mich um das Thema Jobs to be Done. Ich habe das 2016 mal kennengelernt auf einem Workshop von Alexander Osterwalder und war dann gleich fasziniert und habe das dann zu meinem Beruf gemacht, habe Projekte gemacht und in der letzten Zeit auch Tools und einen Prozess darum entwickelt. Das ist das, was ich jetzt mache. In der Vergangenheit, ich war so sehr lange bei einem sehr großen Softwareanbieter, kennt jeder, benutzt wahrscheinlich auch jeder. Und da war ich 12 Jahre in den Staaten und habe mich zuletzt um die Marketing-Skills der, ja, eigentlich aller Marketing-Mitarbeiter gekümmert und bin seit 2009 wieder zurück in Deutschland und ja, fokussiere jetzt im Augenblick auf das Thema Jobs to be Done und helfe Unternehmen, diese wunderbare Theorie nutzbar zu machen.
Ja, und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, was genau das Ganze denn eigentlich ist und warum man das für die moderne Arbeitswelt überhaupt nutzen sollte, damit man auch das Richtige im Alltag tut. Bevor wir da aber so ganz tief einsteigen, lass uns doch erstmal über das Problem reden. Ja, wir haben eben auch schon so ein LinkedIn-Audio-Event aufgenommen, da hat man das ganze Thema auch schon mal so ein bisschen thematisiert und jetzt wollen wir noch so ein bisschen tiefer einsteigen. Ich skizziere das Ganze nochmal so ein bisschen für euch da draußen. Ja, es ist immer wieder ein Problem, eigentlich herauszufinden, was denn der Kunde eigentlich wirklich braucht. Also so klassische Kundeninterviews herauszuführen, auf das Bauchgefühl zu hören, ist immer ziemlich schwierig. Und da draußen werden ziemlich viele Produkte und Services entwickelt, die am Ende eigentlich in der Tonne landen. Nicht alle, aber es gibt ein paar Stück davon. Und das sind immer so klassische Beispiele, wo man einfach dem Markt nicht richtig zugehört hat und eigentlich etwas entwickelt hat, meistens aus Eigenantrieb heraus. Wir kennen das ja, gerade wir hier in Europa haben da ja so einen gewissen Drang auch für Dinge zu entwickeln, im Keller fertig zu machen, rauszugehen und dann festzustellen, da draußen gibt es gar keine Welt, die diese Produkte brauchen. Sind nette Produkte, funktionieren auch ganz gut und sind auch sehr nett gedacht, aber am Ende erfüllen sie gar keinen Kundennutzen oder lösen vielleicht auch gar kein Problem beim Kunden. Vielleicht waren sie aber auch zu teuer, gibt noch ein paar andere Faktoren, die manchmal da reinspielen, warum Produkte nicht funktionieren. Aber am Ende des Tages lag es immer daran, dass sie keinen großen Kundennutzen erzeugt haben und dadurch wurden sie auch nicht verwendet bzw. gekauft. Und das ist so ein bisschen das Problem, wo wir herkommen und was das Jobs to be Done Framework unter anderem lösen soll, dass wir das Richtige auch für die Kunden tun, also was die so im Alltag brauchen. Habe ich was vergessen?
Nee, Florian, das ist wirklich ein sehr vielschichtiges Problem. Ich glaube einfach, die Firmen, die Zeit einfach darauf verwenden und Mühe herauszufinden, was Kunden wirklich wollen, am Ende des Tages erfolgreicher sind. Albert Einstein hat mal so ein schönes Zitat abgegeben und gesagt, wenn ich 60 Minuten Zeit hätte, um die Welt zu retten, würde ich 55 Minuten darauf verwenden, herauszufinden, was das Problem ist und 5 Minuten auf die Lösung. Und im Prinzip ist es genau das, was wir mit Jobs to be Done auch machen, ist nicht auf Basis von Annahmen oder den persönlichen Präferenzen zu arbeiten. Man nennt es ja oft auch den Bias, den man hat, Bestätigungsbias, sondern wirklich 100% aus seinen eigenen Schuhen rauszugehen und in die Schuhe des Kunden sich hineinzustellen und von der Warte aus zu verstehen, was braucht der Kunde überhaupt.
Warum tun die Leute sich so unfassbar schwer, damit zu verstehen, was der Kunde braucht? Ich kann ihn doch einfach fragen, dann sagt er mir das und dann kann ich doch eigentlich einfach loslegen.
Ja, wenn es denn so einfach wäre, aber in der Praxis ist es natürlich nicht so einfach, weil wir viele Dinge auch als Kunden im Unterbewusstsein tun. Also wir achten da gar nicht darauf, wir fragen uns gar nicht die Frage, warum wir das jetzt tun, sondern wir machen es einfach. Und für einen Außenstehenden ist das halt einfach nicht so einfach erkennbar, sondern wir müssen quasi so ein bisschen wie ein Psychologe dahin kommen und verstehen, warum hat er das, was er jetzt gemacht hat, was er gekauft hat, wie er gehandelt hat, überhaupt getan. Und da helfen sehr gut geführte Kundeninterviews. Wir machen das immer mit Probanden und lass uns die Kaufgeschichte zu erzählen. Vom ersten Gedanken, dass ich etwas ändern möchte, dann diese ganze Customer Journey, jeden Step durch, bis zu dem Punkt, wo Kunden dann dieses neue Produkt oder neue Dienstleistung gekauft haben und dann natürlich eine Nutzererfahrung haben. Also das ist so unser Objekt, was wir uns anschauen, ist dieser gesamte Kauf- und Nutzungsprozess. Und wir versuchen dann, anders vielleicht als typischerweise das heute gemacht wird, nicht nur einfach, sagen wir, uns auf die Fragen konzentrieren, was wollen wir fragen, das ist natürlich extrem wichtig, sondern auch, was wollen wir herausfinden. Und da haben wir halt eine ganz besondere Vorgehensweise entwickelt, die sehr strukturiert vorgeht, damit wir dann hinterher auch mit den Daten arbeiten können.
Bevor wir jetzt da gleich ganz tief einsteigen, vielleicht kannst du einfach mal so ein prominentes Beispiel erstmal nennen, damit die Zuhörerinnen da draußen sich auch vorstellen können, warum ist das denn so schwierig und worum reden wir denn? Weil häufig sind diese Produkte ja auch gar nicht so offensichtlich in diesem Einsatzgebiet aktiv. Also ich glaube, das Beispiel, was du gleich nennen wirst, werde ich, glaube ich, kennen. Deswegen greife ich mal gerade so ein bisschen vor. Wenn wir jetzt zusammen in diesem einem Segment sind und ich rede vielleicht über Essen, also aus dem Food-Bereich, dann denke ich immer an Dinge auch, die einen satt machen sollen, die vielleicht günstig sein sollen, nachhaltig sein sollen, etc. Aber häufig erfüllen die Sachen einen ganz anderen Job oder einen ganz anderen Nutzen in dem Moment. Vielleicht kannst du einfach mal so ein Beispiel nennen, warum, weshalb das Ganze denn auch so schwierig ist, auch zu verstehen, weil man häufig gar nicht in diesen anderen Segmenten aktiv ist.
Genau, also es gibt ein sehr prominentes Beispiel für Jobs to be Done. Da hat Clayton Christensen, dieser Harvard-Professor, immer gerne drüber gesprochen. Das ist derjenige, der auch diese disruptive Innovation sozusagen erfunden hat. Und der hat eine Untersuchung mitgemacht bei einem großen Fast-Food-Restaurant. Und die haben sich also angeschaut, warum die Menschen morgens so zwischen 8 und 9 reinkommen und sich einen Milchshake holen. Und das haben die erst gar nicht verstanden und haben den Kunden gefragt, warum holst du überhaupt den Milchshake? Und innerhalb dieser Untersuchung haben die herausgefunden, dass diese Menschen, die sich diesen Milchshake holen, einen langen Fahrt zur Arbeit hatten. Und haben diesen Milchshake dann damit beauftragt, diese Fahrt etwas abwechslungsreicher zu machen, weil du hast eine Hand am Lenkrad, die andere Hand hast am Milchshake, hast so einen kleinen Strohhalm, durch den du diese Lösung sozusagen einsaugst. Und das war einfach dann eine Unterhaltung für die. Und gleichzeitig sind sie dann auch noch satt geworden. Das ist so ein ganz bekanntes Beispiel. Ich selber habe natürlich auch ein paar Studien herausgefunden, warum zum Beispiel viele Familien sich ein Lastenrad anschaffen. Und das ist nicht einfach nur, um die Kinder von A nach B zu holen oder umweltfreundlich unterwegs zu sein, sondern da gibt es noch ganz andere Gründe, warum Menschen das machen. Und interessanterweise können die das auch oft gar nicht selber artikulieren, sondern das müssen wir durch die Interviews herausfinden.
Ja, das ist, glaube ich, das Schwierige dahinter auch, dass man häufig gar nicht weiß, was will ich denn eigentlich oder warum mache ich denn etwas? Und klar, für so eine Fastfood-Kette natürlich super schwierig zu verstehen, warum wollen denn diese Leute in dem Moment jetzt gerade diesen Drink da trinken? Und deswegen habe ich eben gesagt, das ist so schwierig, weil das ein ganz anderes Segment ist. Wenn ich jetzt so an den Shake denke und jetzt vielleicht an Optimierung denke, dann überlege ich mir vielleicht so, okay, wie kann ich vielleicht den Deckel einsparen aus Nachhaltigkeitsgründen? Wie kann ich vielleicht den Strohhalm noch weglassen? Wie kann ich das Teil noch besser vom Geschmack her machen? Aber dabei gehe ich vielleicht diesen Nutzen, den der eigentlich für die anderen Leute erzeugt, nämlich das Teil im Auto zu trinken, wo der Strohhalm zum Beispiel super wichtig wäre oder auch ein Deckel super wichtig ist, damit mir das Teil ja nicht über die irgendwie im Auto hin und her suppt, während ich da gerade am Auto fahren bin. Das wären dann alles so kontraproduktive Dinge, obwohl die eigentlich, wenn man jetzt vielleicht mal so ein rational drauf guckt auf das Produkt und denkt so, ah klar, ist so total sinnvoll, den Deckel wegzulassen, weil wenn die Leute da im Laden ja so einen Shake sich nehmen und den da trinken, macht das ja total Sinn, die brauchen ja gar keinen Deckel. Aber im Endeffekt würde man dann dazu kommen, dass die Leute das Produkt gar nicht mehr kaufen, weil es diesen Job nicht mehr erfüllt, den sie eigentlich haben, nämlich im Auto eben diese Unterhaltung und diese Sättigung zu erreichen, weil das Produkt dann plötzlich fürs Auto nicht mehr passt. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich auch, oder warum die Leute auch nicht verstehen, wenn Produkte plötzlich nicht mehr funktionieren oder warum Produkte allgemein nicht funktionieren, weil man diese Zusammenhänge im Hintergrund gar nicht versteht. Also ist ja jetzt für eine Fastfood-Kette auch nicht so einfach, wenn man das jetzt nicht im Vorfeld schon wusste, warum die Leute plötzlich oder der Absatz dann einkracht in dem Moment, wenn man diese Produktinformationen geändert hat. Dann fragt man vielleicht nach, okay, ist durch Nachhaltigkeit vielleicht nicht so wichtig? Und dann denkt man am Markt, es ist schon wichtig, komisch, dass es nicht funktioniert und was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Und da steckt, glaube ich, eine Menge Potenzial auch für euch da draußen dahinter, wie wenn man jetzt am modernen Arbeitsplatz arbeitet, da auch das Richtige am Ende des Tages tut. Und ja, da wollen wir jetzt mal so ein bisschen einsteigen, weil du hast gesagt, es gibt das Jobs-to-be-done-Framework. Vielleicht kannst du erstmal so in zwei, drei Sätzen skizzieren, was das Framework denn genau ist.
Ja, also wir haben Jobs haben wir dann angewendet vor vielen Jahren und haben da zwei Frameworks oder zwei Modelle genutzt, die uns versucht haben zu verstehen, warum Menschen neue Produkte in ihr Leben zu holen und welche Jobs sie zu erledigen haben. Das war einmal so eine, das nannte sich die Timeline, das ist wie so eine Customer Journey, kann man sich vorstellen, so eine Struktur. Das sind also diese Ereignisse und diese Phasen, durch die ein Kunde durchgeht, vom ersten Gedanken, dass er etwas ändern möchte, bis hin zum Kauf. Das zweite, was wir uns angeschaut haben und womit wir gearbeitet haben, ist das Vier-Kräfte-Modell. Es gibt also zwei Kräfte, die uns in eine neue Welt ziehen. Und es gibt zwei Kräfte, die dafür wirken, dass wir einfach da sind, wo wir sind. Und im Sommer 2019 saß ich zusammen mit meinem damaligen Geschäftspartner, dem Peter Rochel. Und wir haben überlegt, wie können wir denn unseren Prozess noch optimieren? Gibt es eine Möglichkeit, Dinge zu vereinfachen, zu vereinheitlichen? Und nach dem Meeting ist jeder nach Hause gegangen, hat mal so überlegt, was wir machen können. Und letztendlich haben wir einen Canvas entwickelt, den wir dann The Wheel of Progress genannt haben, mit dem man so ein ganzes Kundeninterview ablegen kann. Dann haben wir natürlich erstmal das ausprobiert, wie funktioniert dieses Canvas, was kann man da überhaupt sinnvoll ablegen. Und dann haben wir uns festgelegt auf 12 Dinge, 12 Elemente nenne ich die, 12 Elements of Customer Progress Design, nach denen wir suchen und die wir dann auf diesem Canvas ablegen, um zu verstehen, wie ein Mensch Fortschritt machen wollte. Das ist immer ganz einfach erklärt und das war dann der Ausgangspunkt für den ganzen Prozess, den wir dann dahinter entwickelt haben. Das ist eine 5-Schritte-Methode. Also wie gesagt, dieses neue Canvas entwickelt, haben damit gelernt, was kann man machen, was funktioniert vielleicht auch nicht so gut. Und daraus haben wir dann eine 5-Schritte-Methode entwickelt, die dann darin mündet, dass man eine Strategie für das Unternehmen entwickelt, die ganzheitlich ist, die den Kunden in den Mittelpunkt steht und vor allen Dingen, die darauf aufbaut, auf diesen Daten, die man als Teil dieser Kundenforschung erzeugt.
Den Kunden in den Mittelpunkt stellen, das ist, glaube ich, das, was wir alle wollen, also dieses kundenzentrierte Arbeiten. Wir tun uns da aber alle so schwer. Aber jetzt lass uns mal einsteigen. Du hast gerade schon Kundeninterviews, hast schon so ein paar Elemente genannt, die relevant sind. Und vor allem die Daten auch zu bekommen, welche Daten wir da gleich haben werden, wenn wir jetzt einsteigen. Es gibt 5 Phasen, die du skizzierst in dem Modell. Lass uns mal ganz vorne einsteigen. Die erste Phase ist der Projektrahmen. Was mache ich da genau?
Genau, also wie du sagtest, sind 5 Schritte, durch die man läuft. Und man sollte natürlich am ersten Schritt anfangen und überlegen und erarbeiten eigentlich, wo ist der Projektrahmen, wen soll ich zu Interviews einladen. Und da fangen wir immer damit an, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Was wissen wir überhaupt über den Kunden? Kennen wir Kundenjobs? Kennen wir Pains? Kennen wir Gains? Kennen wir irgendwelche Einschränkungen, die der Kunde hat, um Fortschritt zu machen? Und das legen wir dann erst immer ab und schauen uns das an und überlegen dann, was wissen wir denn nicht? Was sollen wir denn noch rausfinden? Und welche Probanden wären am sinnvollsten? Und bei der Probandenauswahl schauen wir auch immer gerne darauf, dass wir eine gewisse Breite haben und eine gewisse Tiefe. Breite heißt einfach, dass wir zum Beispiel von der Demografie unterschiedliche Menschen einladen, also so unterschiedliche Geschlechter, Geografie, Alter, was immer sinnvoll erscheint und dann eine gewisse Tiefe auch haben. Das heißt, dann laden wir nicht nur einen Probanden mit diesem Profil ein, sondern vielleicht 3, um einfach zu sehen, ob es da irgendwelche Muster gibt. Und dann, also das ist wichtig, dass man sich sehr gut Gedanken darüber macht, wen will ich überhaupt einladen, weil das ist ja sozusagen, das ist ja unsere Informationsquelle. Und wenn wir da daneben liegen, dann ist das natürlich meistens nicht so schön und dann müssen wir also neue Leute rekrutieren. Das ist so dieser allererste Schritt. Also Bestandsaufnahme, Probandenprofile bilden, einladen. Das Ganze versuchen wir dann zu schedulen, dass wir das innerhalb von 1 oder vielleicht 2 Wochen überhaupt abhandeln können, so als Sprint. Dann sind wir nämlich damit durch und dann können wir mit den Daten wunderbar arbeiten. Das ist so dieser erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann das eigentliche Durchführen der Interviews und der Dokumentation. Und das machen wir mittlerweile so, dass wir Interviews führen. Wir haben da einen Standardweg, nach dem wir da vorgehen. Wir haben eine bestimmte Vorgehensweise und bestimmte Fragen. Wir haben einen Fragenkatalog, der ist im Prinzip auch schon vorgegeben durch die Struktur des Wheel of Progress, das kann man vielleicht sogar ein bisschen als Fragebogen sehen, weil auf dem Canvas kann ich ja hinterher entdecken, wo habe ich noch weiße Flecken, wo muss ich noch nachfragen. Also wir führen die Interviews durch zwischen, ich sag mal, 45 Minuten mit Konsumenten bis zu einer Stunde, Stunde 15 Minuten im B2B-Bereich. weil man da meist ein bisschen mehr Zeit braucht, um da in die Tiefe zu gehen. Und das wird dann abgelegt. Mittlerweile sind wir also mit trainierten und erfahrenen Leuten so weit, dass wir das in Echtzeit machen können. Das heißt, wir haben ein Team. Einer ist der Lead-Interviewer, der führt dann das Interview. Die anderen sitzen dabei, machen Notizen. Während das Interview läuft, schon auf dem Wheel of Progress, was wir auf einem Muralboard heutzutage abdecken können. Und dann am Ende des Interviews, dann gehen wir nochmal als Team drüber und schauen, ob wir alles richtig verstanden haben und machen da eventuell noch Änderungen. Und so machen wir das dann sukzessive Interview für Interview, Wheel of Progress pro Interview. Und dann haben wir vielleicht innerhalb, sagen wir mal, von 2 Wochen 10 Interviews durchgeführt. Mein Rekord übrigens ist, 7 Interviews an einem Tag durchzuführen, auszuwerten. Das war schon aber sehr sportlich. Aber es geht. Also mit dieser strukturierten Vorgehensweise ist man da sehr effektiv unterwegs.
10 klingt jetzt nicht besonders viel, wenn ich so an Studien denke, wo ich mal mindestens Probanden im 3-stelligen Bereich brauche oder vielleicht sogar im 4-stelligen Bereich. Kriege ich von 10 Leuten schon so eine diversifizierte Meinung, dass ich am Ende damit arbeiten kann?
Also in der Tat ist unsere Erfahrung, dass in vielen Fällen, es hängt natürlich so ein bisschen vom Projektscope ab und ob man noch ein bisschen rechts und links abweichen will und gucken will, was da vielleicht noch vorliegt. Aber im Prinzip für ein gutes, definiertes Projekt reichen so 10 Interviews aus. Das ist unsere Erfahrung, ja. Du musst auch sehen, Florian, dass wir in einem Interview eine ganze Menge an Daten auch sammeln. Also wir gehen meistens so zwischen 70 und 130 Elemente, die wir finden. Und die können wir dann verarbeiten. Und das ist jetzt mal 10, dann bist du schon bei 1000 Elementen. Das ist schon eine ganze Menge. Findet man auch schon Muster. Das ist so dieser zweite Schritt. Also Interviews durchführen, 10 Stück oder vielleicht, kommt drauf an, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und dann ist natürlich die Problemstellung, wie kriege ich diese Interviews zusammen? Die Antwort ist, dadurch, dass wir jedes Interview in diese 12 Elemente herunterbrechen, können wir sie dann auf diese Elemente-Ebene zusammensetzen wieder. Kannst du dir das so vorstellen wie so ein großes Puzzle? Also mit den Interviews sammle ich die Puzzleteile, die forme ich dann sozusagen, indem ich den in diese 12 Elemente umsetze und diese werfe ich dann auf einen großen Tisch und fange die dann an zu sortieren. Also ich bilde dann ein Cluster, ist ja auch beim richtigen Puzzle so, also ich versuche so Cluster zu bilden, die zu generalisieren und zu sehen, was kommt da raus, was sind das für Muster. Manchmal sieht man so, 8 von 10 Leuten haben das und das gesagt. Also hatten jetzt zum Beispiel ein Ereignis, was sie jetzt in den Zyklus Fortschritt zu machen, vorangetrieben hat. Und dann hat man, diesen Tisch mit diesen Puzzleteilen geclustert, generalisiert, eine Jobmap gemacht und dann kommt eigentlich der nächste Schritt, das ist dann der vierte Schritt, wo ich diese Kundenjobs priorisiere, weil nicht alle Kundenjobs sind gleich wert, sondern die haben natürlich eine bestimmte Wertigkeit für den Kunden und haben eine bestimmte Wertigkeit für uns. Und so haben wir dann diese Jobliste, die wir dann anhand von 4 Kriterien durchgehen und dann entscheiden, welche Kundenjobs machen eigentlich am meisten Sinn für uns, sich darauf zu bewerben. So sagt man das ja in der Jobs- und Dann-Sprache. So, und wenn man das gemacht hat, dann ist man durch diesen vierten Schritt durch. Und dann kommt der eigentliche 5. Schritt. Man hat die ganze Zeit darauf hingearbeitet. Das ist nämlich dann, eine Strategie zu entwickeln. Wäre ja schön, wenn man das ohne Marktforschung oder ohne Kundenforschung machen könnte. Aber dann würde man wieder nur auf Annahmen oder sekundären Informationen arbeiten. Deswegen kopieren wir also vorselektierte diese Elemente und die priorisierten Kundenjobs, die wir gerne annehmen möchten, in einen letzten Canvas. Und das ist dann der Transmission Canvas, also wo dann diese Übertragung stattfindet zwischen den Daten, die wir gefunden haben, und der Strategie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die richtigen Daten für die richtige strategische Entscheidung haben. So mal ganz grob gesprochen sind es 5 Schritte, durch die wir da durchgehen.
Ja, sehr spannend. Lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen. Lass uns mal zu dem zweiten Schritt zurückgehen, Thema Kundeninterviews. Was ist da so wichtig? Ich weiß, das ist ein unfassbar schwieriges Thema, die richtigen Fragen stellen. Du hast gesagt, die Interviews dauern so zwischen 45 bis eine Stunde 15. Das ist schon recht lange, also über eine Stunde mit jemandem zu reden. Da kriegt man ja auch wahrscheinlich keine ganz klassischen Ja-Nein-Fragen, die man da stellt. Sagt so, magst du die Farbe Rot? Ja, nein. Sondern da wird es ja eher um ein Gespräch gehen wahrscheinlich. Also zum einen wird es sehr schwer sein, wahrscheinlich diese Datenelemente. Deswegen kommen auch so viele wahrscheinlich raus. Zwischen 70 und 100 hast du gesagt. so eine Stunde rede, dann kommt ziemlich viel Input raus. Aber wie komme ich denn überhaupt dazu, diese richtigen Fragen am Ende des Tages auch zu stellen? Stelle ich vor allem auch jedem Probanden die gleichen Fragen? Oder geht es eigentlich gar nicht darum, exakt die gleichen Fragen zu stellen, weil ich ja mich an diesem Canvas orientiere und da gibt es ja diese Orientierungspunkte, was da letztlich so drauf ist. Und geht es eigentlich nur darum, alle Elemente auch anzusprechen? Also wie komme ich denn zu den richtigen Fragen und wie führe ich dieses Interview genau?
Ja, das ist eine super Frage. Es gibt da erstmal, sagen wir, die Hürde, überhaupt Interviews durchzuführen. Deswegen treten wir mal ganz kurz einen Schritt weiter zurück. Bevor ich Interviews geführt habe, hatte ich immer so ein bisschen Hemmung, das zu tun. Das ist unangenehm. Also ich gucke lieber, dass ich aufs Internet oder von Kollegen oder irgendwelche Daten bekomme. Das ist immer meistens einfacher. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, macht es unheimlich viel Spaß und man findet unheimlich interessante Sachen raus. So, die zweite Frage ist natürlich, wenn ich jetzt über diese Hürde drüber gekommen bin, das selber auch tun zu wollen, gibt natürlich dieses Wheel of Progress allein schon mal diese Struktur vor, ohne Hilfestellung dafür. Wir wollen eigentlich diese 12 Elemente immer herausfinden. Es kommt aber schon auch ein bisschen auf die Situation drauf an, ob wir jetzt zum Beispiel eine Kaufgeschichte analysieren können. Das können wir nicht immer. Jetzt zum Beispiel im B2B-Bereich wissen wir manchmal gar nicht, ob jemand eine Kaufgeschichte hat oder ob die danach rekrutiert wurde. Dann fängt man einfach das Interview nach etwas anderem an. Dann fragt man erstmal, was machst du überhaupt? Was hast du für Herausforderungen? Und versucht dann mit anderen Fragen darauf zu kommen, ob er kürzlich mal etwas Neues in dem Bereich, der mich interessiert, angeschafft hat. Und kommt dann über die Hintertür sozusagen auf die Kaufgeschichte hinweg. Weil es geht ja eigentlich darum herauszufinden, wie Menschen Fortschritt gemacht haben und davon zu lernen, können wir den Menschen in der Zukunft irgendwie einen Fortschritt besser anbieten. Das ist jetzt erstmal so mal vom Wesentlichen. Natürlich bieten wir hier auch Hilfestellungen. Ich habe zum Beispiel ein Kartenset, ein elektronisches als PDF, was ich meinen Trainingsteilnehmern anbiete, wo die zum Beispiel auf dem Handy durchscrollen können. Da haben die dann Fragen, können immer wieder zurück zum Wheel of Progress und da auf einen bestimmten Punkt klicken und dann kriegen sie genau die Fragen, die sie in dem, sagen wir mal, Umfeld stellen können. Oder können auch sequenziell einfach durch die Fragen durchgehen. Das ist gerade am Anfang, wenn man noch nie interviewt hat, ist es gut, weil manchmal steht man da, also ich sehe viele Leute stehen nach 10 Minuten da und wissen gar nicht mehr, was sie fragen sollen. Aber entweder so ein Blick auf das Wheel of Progress, okay, da haben wir jetzt noch weiße Flecken, oder einfach durch diese Fragen da durchscrollen, das ist auf jeden Fall schon mal hilfreich.
Jetzt hattest du angesprochen, ihr sortiert das am Ende in 12 verschiedene Elemente ein. Kannst du mal so ein Beispiel nennen, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, nach welcher Art Sortierung ihr das am Ende des Tages auch macht?
Ja, genau. Also ich kann dir auch gerne mal durchgehen. Ganz zentral in unserem Modell, mentales Modell, was auch Datenmodell gleichzeitig ist, ist der Job to be done. Und da haben wir uns bei Alexander Osterwalder angelehnt, bei seinem Value Proposition Canvas. Wer das kennt, der weiß, dass es da zwei Seiten gibt. Und die rechte Seite, das ist die Seite, wo es um den Kunden geht. Und da schauen wir uns immer an, was ist der Kundenjob, was ist der Gain oder die Gains und was sind die Pains, die da mit diesem Kundenjob verbunden sind. Also ich möchte zum Beispiel jetzt heute Abend ausgehen und einen schönen Abend haben mit meiner Frau und so weiter. Das wäre der Job to be done. Was habe ich jetzt davon, wenn ich das mache? Ja, ich habe vielleicht eine wieder bessere Beziehung oder wir reden einfach mal über Sachen, über die wir lange nicht geredet haben. Was ist der Pain vielleicht? Ja, hat jeder zu. Jede Bar hat hier zu, wo ich wohne. Ja, kann ich gar nicht hingehen. Also müssen wir uns irgendwas anderes suchen. Also immer jeder Job hat Gains und Pains. Und das ist so ganz zentral. Und dann wissen wir aber, dass diese Kundenjobs nicht im luftleeren Raum existieren. Und da müssen wir halt überlegen, was gibt es für Kontextdinge, die wir herausfinden wollen, die uns einfach besser verstehen zu helfen, in welchem Umfeld sich die Person bewegt. Und da haben wir drei Sachen, nach denen wir schauen. Das sind einmal die Ereignisse. Welche Ereignisse sind während dieses Zykluses des Fortschrittmachens passiert? Vom ersten Gedanken bis zu, kann sein, Kaufevent. Also es gab vielleicht eine bestimmte Sache, die passiert ist, die mich dazu getrieben hat, dass ich genau an diesem Tag, genau zu diesem Zeitpunkt gekauft habe. Und auch andere Punkte auf dieser Kundenreise, was hat jetzt zum Beispiel den Druck erhöht, dass ich mich nach vorne bewegen will? Gab es vielleicht auch Inspiration? Das sind diese Events, die wir da aufnehmen. Das zweite sind Einschränkungen. Und das haben wir halt genommen, weil wir sehen, es gibt wahnsinnig viele Kontextdinge, die wir uns anschauen können. Aber welche spielen wirklich eine Rolle? Welche interessieren uns? Wir sprechen ja hier um Fortschritt. Also gibt es oft Dinge, die uns einfach zurückhalten. Das können Dinge sein, die mit unserer Gesundheit zu tun haben, mit unseren Finanzen. Ich kann einfach nicht den Fortschritt machen, den ich gerne machen möchte. Das kann mit dem Angebot zu tun haben. Ja, also wir haben zum Beispiel Lastenräderkäufer gehabt, die wollten ein bestimmtes Modell mit einer bestimmten Leistung. Das gab es aber nicht, weil es einfach vergriffen war. Das sind einfach Dinge, die im Weg stehen, diesen Fortschritt zu machen. Und dann gucken wir uns die Lösung an. Das ist das dritte Kontextelement. Welche Lösung haben die Kunden alle benutzt, um Fortschritt zu machen? Einmal vielleicht angenommen, die haben ein Lastenrad gekauft, dann hatten sie mit Sicherheit dann noch irgendeine Versicherung abgeschlossen. Dann haben sie ein dickes Schloss gekauft, dann vielleicht noch eine Plane zur Abdeckung oder was weiß ich was für die Kinder, irgendeine Sitzbank oder sowas. Also wir wollen diesen gesamten Lösungsraum verstehen, auch Kaufjobs, was haben die genutzt, die Testfahrt gemacht, haben die Google benutzt, sind in irgendwelche Foren reingegangen. Da sind wir also ganz offen, weil diese Lösung natürlich wieder auf Jobs umgemünzt werden können. Es gibt kein Produkt, was nicht irgendeinen Job hat. So, das sind jetzt insgesamt in der Summe 6, das sind Jobs, Pains, Gains, Ereignisse, Einschränkungen und Lösungen und dann fehlen noch 6. Und wir sagen ja auch immer, auch die Gefühlswelt spielt natürlich eine Riesenrolle, wenn wir Fortschritt machen wollen, wenn wir etwas Neues kaufen wollen. Und wenn man das nicht beachtet, dann hat man nur einen ganz kleinen Ausschnitt an Informationen. Also wir schauen uns an, was sind die Dinge, die einen vorantreiben, die vielleicht die Schmerzen sind, die so stark sind, dass ich mich einfach fortbewegen will. Was sind die Sachen, die mich rüberziehen? Was das neue Produkt? Was sind da die Features? Was sind da die Dinge? Was ist die Brand vielleicht, die attraktiv ist und mich einfach wie so ein schwarzes Loch da in diese neue Lösung zieht? Und auf der anderen Seite die Dinge, die uns zurückhalten. Was sind die Gewohnheiten? Wir wissen ja selber, wie schwer es ist, Gewohnheiten abzulegen. Die halten mich einfach da zurück, Fortschritt zu machen. Was sind vielleicht auch die Bedenken mit einer neuen Lösung, was die Kosten angeht, was die Zuverlässigkeit angeht, was das Versprechen des Anbieters angeht. Das sind nochmal 4 und dann haben wir noch 2 so in der Mitte des Kaufzykluses. Das sind so die Dinge, wo ich mir eine Meinung bilde, wo ich noch gar nicht genau weiß, welches Produkt ich mir anschauen soll oder was ich brauche. Ich mache mir einfach so ein Bild von der Zukunft. Was will ich erreichen? Was will ich vermeiden? Also wir haben immer diese, ich sag mal, entgegengesetzten Kräfte, die es einem natürlich schwer machen, einem einen Fortschritt, dass man sich überhaupt auf diese Reise macht, Fortschritt zu machen und diese Reise auch dann zu beenden. Und das ist gerade so das Spannende, dieses Spannungsfeld aus diesen positiven und negativen Dingen. Und da können wir natürlich ansetzen mit unseren Vertriebs- und Marketingmaßnahmen, um den Kunden einfach da das Richtige anzubieten.
Das stelle ich mir trotzdem vor, wenn ich nur 10 Probanden habe am Ende des Tages, wie vermeide ich denn, bleiben wir bei dem Beispiel des Lastenrads. Jetzt gibt es ja vielleicht ganz viele Jobs, die dieses Lastenrad am Ende des Tages erfüllen soll. Jetzt denke ich, vielleicht der eine sagt so, ja, ich kaufe mir das Teil, weil das Thema Nachhaltigkeit, ich will nicht so viel Auto fahren. Der nächste sagt, ich habe es mir gekauft, weil ich muss mich überwegen, weil ich muss ein bisschen abnehmen. Der nächste sagt so, ich habe Angst vor dem Autofahren, ich muss die Kinder aber irgendwie in die Kita kriegen, also habe ich mir ein Lastenfahrrad gekauft. Und da gibt es also ganz unterschiedliche Bedürfnisse ja auch dahinter. Wie vermeide ich denn, dass ich daraus dann wieder falsche Rückschlüsse ziehe oder zu viele Jobs vielleicht auch damit identifiziere und mich nicht auf das Richtige fokussieren kann?
Ja, das ist eine tolle Frage. Es hängt natürlich davon ab, wie viel Daten habe ich zur Verfügung, sehe ich Muster. Sind das jetzt 8 von 10 Leuten oder vielleicht nur 2 von 10 Leuten, die das geäußert haben? Das gibt mir so eine gewisse Sicherheit, wenn ich weiß, das ist jetzt nicht nur eine Person. Und auch die Erkenntnis, sagen wir mal, dieses aller übergeordneten Jobs ist natürlich unheimlich hilfreich. Ich erinnere mich, dass am Ende des Tages darum ging, diesen Familientagesplan besser managen zu können. Darum ging es letztendlich beim Lastenrad und nicht nur einfach, um etwas von A nach B zu transportieren. Und wenn man das dann erkannt hat, dann ist man auf jeden Fall einen sehr guten Schritt weiter. Clayton Christensen hat mal gesagt, das fand ich also sehr klug, wenn ich diesen Job to be done kenne, dann wird es offensichtlich, wie ich das Produkt verbessern kann. Also je klarer mein Bild ist von diesen zu erledigenden Jobs, und das sind eben diese Puzzleteile, desto besser kann ich dann auch drauf reagieren.
Ja, sind wir bei dem Beispiel am Anfang mit dem Milchshake, wenn ich den jetzt optimiere und den Deckel wegmache und den Strohhalm wegmache, dann habe ich ihn in die falsche Richtung optimiert und eigentlich den Job am Ende des Tages verfehlt. Deswegen ist es wahrscheinlich so wichtig, auch wirklich diesen richtigen Job zu identifizieren. Und fürs Marketing ist es, glaube ich, auch eine sehr interessante Sache, nicht nur für die Produktentwicklung, dass man jetzt, wenn viele Leute sagen, hey, ich kaufe mir das Lastenrad, auch im Sinne der abzunehmen, weil ich muss im Sommer ein bisschen mehr Sport machen, dann kann man natürlich auch die Marketingmaßnahmen ein bisschen darauf ausrichten und sagen, okay, das ist nicht ein Lastenrad zum Transportieren, sondern das ist dein Fitnessgerät jeden Morgen, mit dem du eben sportlich schon mal unterwegs bist und dir das Fitnessstudio vielleicht sogar sparst. Ja, da kann man ja auch ein bisschen darauf abziehen, ohne dass man gleich das Produkt gleich verbessern muss und das Lastenrad jetzt irgendwie besser machen muss. Vielleicht macht man es auch ein bisschen schwerer, damit der Sport Einheit ein bisschen anstrengender ist oder so, aber zumindest hat man zwar Anhaltspunkte, mit denen auch nicht nur die Produktleute, sondern auch die Marketing- und natürlich auch Sales-Leute dann ein bisschen arbeiten können. Jetzt hattest du gesagt, jetzt kommt eine Jobmap raus, wo ganz viele Jobs draufstehen. Wie sieht die denn genau aus? Wie viele Jobs stehen am Ende des Tages denn da drauf und wie gehe ich mit dieser Jobmap dann weiter?
Genau. Also in den Interviews sammeln wir natürlich einen Haufen Informationen, diese 12 Elemente, und eins davon sind es natürlich, ist auch diese Kundenjobs, und die aggregieren wir natürlich wie alle anderen Elemente auch. Und dann ist es eine Übung, diese Kundenjobs in eine bestimmte Ordnung zu bringen. Und man kann sich das so vorstellen, wie so eine Matrix. Also so, wir haben einmal eine Dimension, das ist die Jobhierarchie. Das heißt, wir wissen, es gibt, sagen wir mal, Jobs auf einer sehr niedrigen Flughöhe, vielleicht so taktische, mechanische Sachen, Aufgaben, die ich erledigen möchte, wie zum Beispiel etwas ausrechnen, etwas von A nach B transportieren, die da eher so taktisch sind. Da haben wir halt natürlich Jobs auf einer sehr hohen Bedürfnisebene. Da geht es darum, jetzt vielleicht einem geliebten Verwandten, älterer Person eine würdevolle letzte Lebensphase zu bieten. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, was ich hatte, als ein Kollege und ich, wir uns mal diese Problemstellung angeschaut haben, einen Platz für eine ältere Person zu finden. Und als wir diese ganzen Puzzleteile zusammengelegt haben, haben wir halt diesen hohen Job, diesen Job auf der höchsten Ebene erfahren. Also einmal diese Hierarchie, und dann kann man das auch von links nach rechts so sequenziell oft darstellen. Wie fängt der Kunde denn an, diesen Fortschritt zu machen? Was ist so dieser erste, zweite, dritte Schritt, bis er dann letztendlich den eigentlichen Job erledigen kann, den er erledigen wollte? Und dann haben wir so wie gesagt, zwei Dimensionen. Und das ist wie so ein Inventar, kann man sagen. Inventar von Kundenjobs, mit dem wir dann weiterarbeiten können. Die können wir dann natürlich hier priorisieren. Das wäre so dieser nächste logische Schritt.
Ja, oder vielleicht auch kleine Side-Produkte entwickeln. Ich kann mir vorstellen, entwickelt man vielleicht noch irgendwie eine Service-App, die dann vielleicht mehr Zusatzinformationen bietet. Oder wenn du eben hast gesagt, du willst vielleicht ausgehen abends, weiß aber nicht wohin, dann kriege ich vielleicht eine App vorgeschlagen, die mir dann vielleicht noch so auf Basis Wetter, Standort etc. vielleicht noch ein paar andere Alternativen ausgibt, wenn ich sage, ich möchte gerne irgendwie leise Umgebung, laute Umgebung haben etc. Und dann kriege ich da vielleicht noch ein paar Vorschläge. Aber das ist eigentlich gar nicht mein richtiger Job, den ich erfüllen will, weil ich will ja eigentlich Spaß haben zu zweit. Aber irgendwie muss ich ja dazu kommen. Also gibt es vielleicht auch die App, die noch zusätzlich einen Job erfüllt und mir dabei hilft.
Ja, zum Beispiel, die vielleicht Ideen gibt, mal was ganz anderes zu machen. Und interessant ist natürlich auch, sich dann auf ein ganzes Cluster von Jobs zu bewerben. Du hast ja eben genannt, es gibt ja so viele Dinge, die ich vielleicht beachten muss. Und dann sage ich, okay, dann mache ich dieses ganze Cluster und löse dann auf dem Handy also viele Dinge und nicht nur jetzt eine Sache. Aber das ist natürlich dann Abwägungssache. Das mache ich dann, wenn ich mir die Jobs anschaue und die dann bewerte.
Jetzt haben wir ein riesengroßes Puzzleteil, hast du gesagt. Wir haben gepuzzelt, wir haben das letzte Canvas gebaut und da steht jetzt trotzdem eine ganz schöne Menge an Daten drauf. Da muss man aufpassen, man auch nicht falsch abbiegt auf diesem Weg. Gerade wenn man diese Daten hat, darf man nicht falsch interpretieren. Und jetzt entwickle ich diese Strategie auf Basis dieser Daten. Ich stelle mir das trotzdem noch sehr schwer vor, aus diesen Daten die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Wie funktioniert dieser letzte Schritt genau? Also wie komme ich denn jetzt wirklich zu diesem großen Job und wie richte ich meine Strategie danach aus?
Also hier haben wir auch wieder quasi eine angeleitete Vorgehensweise, wie man das am besten macht. Es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass wir mit dieser Methode versuchen, sehr ganzheitlich zu denken. Das heißt, alle vier Phasen, durch die der Kunde geht, in seiner, ich sag mal, Customer Journey, möglichst abzudecken. Und jede Phase hat eine andere Aufgabe. Und wenn wir die Daten auswählen aus der Kundenforschung, aus der Aggregationsebene, dann müssen wir auch wieder selektieren. Das heißt, wir müssen uns überlegen, welche Events, welche Einschränkungen, welche Kräfte waren eigentlich am relevantesten und vielleicht auch am deutlichsten zu sehen. Und die kopieren wir dann in den letzten Canvas, wo wir Strategie machen, hinein. Wie so ein Flugcomputer programmieren, kann man sich das vielleicht vorstellen. Es ist natürlich alles sehr datenbasiert und das hat schon mal eine gewisse Durchgängigkeit und sollte einem eine gewisse Sicherheit geben, weil man hinterher auch erklären kann, warum hast du überhaupt diese Strategie entwickelt? Ja, weil wir das auf Basis dieser, genau dieser Daten gemacht haben. Und so kann man sich das dann vorstellen, dass wir vielleicht in 4 Arbeitsgruppen jeweils eine Phase erarbeiten, also eine Gruppe pro Phase, durch die der Kunde durchgeht. Die erste Phase wäre, dem Kunden erstmal zu helfen, sich überhaupt bewusst zu werden, dass er ein Problem hat und was das eigentlich heißt, wenn er zu lange zögert. Amerikaner sagen immer gern dieses Procrastinate. Das kann natürlich dazu führen, wenn ich zu lange warte, dass ich dann Schmerzen habe oder sogar einen Schaden nehmen kann. Und das ist natürlich nicht gut. Und wenn ich denke, ich bin jetzt ein Service-Provider, dann kann ich dem Kunden, kann ich mir überlegen, Kanäle, Messaging und lauter Sachen, um den Kunden erstmal da herauszuholen aus seinem Loch, dass er erstmal in die aktive Suche geht. In der zweiten Phase geht es dann darum, den Lösungsraum festzulegen. Das ist auch nicht immer offensichtlich. Kunden wissen oft gar nicht, nach was sie suchen sollen. Die kennen gar nicht mal die Begriffe und die können wir da vielleicht dahin leiten, gerade wenn es eine komplexe Geschichte ist. Im dritten Quadranten, in der dritten Phase, geht es dann darum, die richtige Produktauswahl zu treffen, also dem Kunden nochmal darzustellen, hey, das sind deine Kundenjobs, das sind deine Dinge, die du vielleicht mal lösen möchtest. Hier ist dann das richtige Produkt, weil es ist auch nicht immer ganz einfach. Bei dem Lastenrad wäre das jetzt zum Beispiel vielleicht dem Kunden anzubieten, eine Testfahrt zu machen in seiner Umgebung. Also nicht da, wo ich das Geschäft habe, sondern hey, du kannst es mal den ganzen Tag nehmen, kannst mal so einen typischen Alltag mal durchspielen. Kommst du den Bordstein hoch, kommst du um die Ecke, kannst es parken. Wie sicher fühlst du dich da drauf? Ja, auch im Verkehr. Und so, auf so Dinge kommt man dann. Und in der vierten Phase geht es dann darum, natürlich das richtige Produkt zu bauen und die richtige Lösung anzubieten oder Dienstleistung. Und einfach, dass wir da ein gutes Matching haben mit den Kundenjobs. Und für jede Phase bieten wir natürlich auch Fragen an, die man sich stellen sollte, um dann auf die richtigen oder die besten Lösungsansätze zu kommen.
Jetzt habe ich dieses Modell durchgespielt, jetzt habe ich mir meine Phasen, jetzt habe ich mein Lastenrad vielleicht auch entwickelt, ich habe den richtigen Job entworfen. Wie iterativ gehe ich denn mit diesen Datensätzen am Ende des Tages um? Produkte bleiben in der Regel ja nicht für immer und ewig in dieser einen Iterationsstadium stehen. Das muss ich ja irgendwie weiterentwickeln. Wann sind denn so Daten aus diesen Interviews eigentlich alt? Gibt es irgendwelche so Kennwerte? Wie geht ihr damit um? Oder fangt ihr eigentlich diesen Prozess, sagen wir mal, so alle halbe Jahr von vorne an, um auch so die Welt auch so in dieser Schnelligkeit, wie sie sich momentan auch verändert? Da gibt es ja auch viele Faktoren von außen. Da gibt es Disruptionen, die Dinge komplett verändern können. Da gibt es Pandemien, die irgendwie aufkommen können, Arbeitsmethodiken, die sich ändern. Da ändern sich ja auch viele Jobs, ne? Also vielleicht hat das Lastenrad zum einen halt einen Sinn gemacht, weil ich jeden Tag zur Arbeit musste. Dann kam die Corona-Pandemie. Auf einmal musste ich nicht mehr zur Arbeit und dieser Job ist halt komplett weggefallen. Und wie reagiere ich da drauf? Also wie oft muss ich auch darauf reagieren?
Einfach gar nichts zu machen ist mit Sicherheit nicht die Lösung. Wir wissen ja, wir sehen es ja selber jeden Tag, wie schnell sich die Welt ändern kann. Und man kann es vielleicht so ein bisschen an den Jobs auch festmachen. Wir wissen, dass also Kundenjobs auf hoher Ebene relativ stabil sind. Die ändern sich nicht über die Zeit. Aber die Jobs so im mittleren, unteren Bereich, die sind mehr produktabhängig. Also was nutze ich jetzt zur Zeit? Was ist vielleicht dann gar nicht mehr angesagt oder angebracht? Und deswegen sollte ich diese Kundenforschung schon in gewissen Zyklen mal durchführen. Also man macht das vielleicht einmal ganz grundsätzlich und kann dann mit zusätzlichen, sagen wir mal, Forschungskampagnen dann nochmal die Daten updaten. Auf der Produktentwicklungsseite ist das nochmal was ganz anderes, weil wir ja wissen, so ein Produkt kann man nicht einfach mal, man kann nicht jetzt einfach mal ein Produkt entwickeln und kann sagen, das ist es, sondern da muss ich natürlich experimentieren, da muss ich Prototypen bauen, MVPs, muss sie vertesten, um dann zu sehen, was am besten auf diese Kundenjobs passt, die ich ausgewählt habe.
Wie häufig machen die Kunden das dann? Machen die das so einmal im Jahr, einmal halbe Jahr und fängt man dann immer wieder komplett von vorne an? Also ignoriert man die alten Daten auch komplett, um keine falschen Rückschlüsse zu ziehen? Oder sagt man, okay, der Projektrahmen, der stand ja schon mal, ich gucke nochmal drüber, ob so die Welt sozusagen darauf noch passt und dann fange ich eigentlich von vorne an und laufe diesen Prozess nochmal komplett durch?
Ja, das ist eher so diese Vorgehensweise, die hier angebracht ist. Also man fängt auf keinen Fall bei null wieder an, sondern wenn man dann wieder ein Projekt macht, dann sagt man, okay, wir wissen, sagen wir mal, das ist die Anfangshypothese, da haben wir eine ganze Menge Daten. Jetzt lass uns doch mal gucken, was vermuten wir denn, was sich jetzt geändert hat. Und dann können wir dann ganz zielgenau sozusagen nochmal diesen Prozess steuern und die richtigen Probanden einladen, um dann herauszufinden, wie geht's denn damit. Jetzt ein Beispiel wäre jetzt künstliche Intelligenz. Jeder ist in aller Munde. Viele Leute probieren das aus, testen das. Wir wissen aber gar nicht, wie zufrieden die damit sind. Und da würde ich zurzeit einfach mal ein paar Leute einladen und mal schauen, wie geht ihr eigentlich damit um? Wie hat euch das geholfen? Weil wir das ja so gar nicht wissen können.
Ich glaube, sind diese 12 Elemente sehr interessant, wenn man sich da mal Gedanken drüber macht. Und ich glaube, die KI, wenn man da jetzt so rumfragt, hey, ist das cool, ist das sinnvoll, sagen bestimmt ziemlich viele Leute, ja, klar, würde ich irgendwie machen. Aber wenn ich am Ende wirklich auch irgendwie einen produktiven Nutzen damit erzeuge, dann ist diese Menge dann doch schon wieder deutlich kleiner der Leute. Also welches Produkt, ich meine, gibt ja keine Ahnung, wie viele tausende KI-Produkte mittlerweile jetzt da draußen schon am Markt und jeden Tag kommen neue dazu. Bin mir nicht sicher, ob die immer so den richtigen Need und Bedarf auch am Ende des Tages abdecken. Ich glaube, da wird einfach noch gerade noch viel einfach auch rumexperimentiert, um zu gucken, dass man das Richtige macht oder einfach ein bisschen auch Learnings daraus zieht. Und ich glaube, es geht gar nicht manchmal darum, mit den Kundennutzen so 100% in den Fokus zu stellen, sondern einfach auch die Technologie mal ein bisschen zu erforschen. Aber ganz anderes Thema, gerade wenn man in so einer disruptiven Phase vielleicht auch ist, nehme ich auch vielleicht die gleichen Interviewpartner auch mal, um zu gucken, okay, was hat sich denn da bewusst bei denen jetzt im letzten Jahr vielleicht auch geändert? Oder ist das sehr kontraproduktiv, also so Vergleichsstudien auch durchzuführen, also vielleicht 10 neue zu nehmen und 10 alte zu nehmen, um zu gucken, okay, was hat sich in dem Prozess von denen, die ich ja schon kenne, an Datenpunkten, was hat sich in dieser Phase verändert? Und was hat sich vielleicht komplett Neues auch ergeben? Also wenn man vielleicht auch ganz andere Zielgruppen nimmt, jüngere Leute zum Beispiel, um da auch Vergleiche zu ziehen. Macht das auch Sinn?
Also das macht auf jeden Fall auch Sinn. Ich mache gerade eine Studie mit jemand zusammen, wo wir einen gewissen Teil der Leute aus der alten Studie wieder eingeladen haben, um zu schauen, weil wir wussten, dass sie durch einen neuen Zyklus gegangen sind, um Fortschritt zu machen. Und da können wir natürlich wunderbar von lernen und können das vergleichen. Es wird natürlich eine Frage des Studiendesigns. Was wollen wir überhaupt rausfinden? Was ist da die genaue Zielsetzung? Macht es Sinn, die Leute, die man schon mal hatte, nochmal einzuladen? Aber da müsste man natürlich genau wissen, dass die sich verändert haben, dass sie etwas Neues rekrutiert haben.
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Sache, da die richtigen Leute zu finden und da auch die richtigen Rückschlüsse zu ziehen. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auf jeden Fall nach einem Vorgehen, was mir mein Produkt ein bisschen näher an den Kunden ranbringt. Man spricht ja immer von Kundenzentrierung an der Stelle. Und ich glaube, dieses Modell bringt vor allem den Kunden, vor allem, weil man ihn fragt. Also man interviewt den Kunden und ist ja ein bisschen Storytelling-mäßig auch vor allem unterwegs. Also man hört sich mal genau an, was passiert denn da. Und ich kann mir gerade vorstellen, wenn man auch so Thema Gefühle oder Probleme, die der Kunde da im Alltag auch hat, weil, oder diese Entscheidungsfindung vor allem auch. Also wie entscheide ich denn, welches Lastenrad und ob ich überhaupt ein Lastenrad kaufe am Ende des Tages? Das sind, glaube ich, Elemente, die man heutzutage viel zu wenig beim Kunden auch abfragt. Also ist das eine spontane Entscheidung? Kauft er das noch vor Ort? Kauft er das online? Geht es ihm um Rabatte? Wie schwer muss das Teil sein? Keine Ahnung. Haben die Leute noch einen Keller zu Hause und können das da in den Keller stellen? Oder muss das Teil draußen stehen? Dann darf es nicht rosten. Und keine Ahnung, wenn da so ein Ding vorne drin ist und es regnet, dann ist das jeden Morgen voller Wasser. Und hier in den letzten Wochen hat es hier nur geregnet. Das heißt, es wäre immer voller Wasser morgens. Das heißt, muss da vielleicht ein Loch unten rein sein. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die da, glaube ich, so relevant sind am Ende des Tages. Man muss sich Produkte auch unterscheiden, wo Leute Dinge dann sinnvoll finden oder auch nicht sinnvoll finden, weil sie eben genau diesen Job am Ende des Tages erfüllen, wo ich vielleicht morgens, wenn eh schon alles gehetzt ist, dann muss ich das Kind zur Kita bringen, dann muss ich pünktlich auf der Arbeit sein. Da will ich nicht noch morgens irgendwie den Kasten da ausleeren, weil er voller Wasser ist oder das Ding aus dem Keller schleppen, sondern ich will das vielleicht draußen parken und mit einer irgendwie so abschließen können, dass es nicht geklaut werden kann. Und ich will, wenn das Wasser da reinläuft, dass das vielleicht automatisch abläuft, weil da ein Loch drin ist oder irgendwie sowas. Das sind alles so Kleinigkeiten, die ich, glaube ich, nur erfahre, wenn ich da auch sehr gezielt mit auf viel Know-how und vor allem auch viel Zeit dann auch nachfrage, weil wenn ich jetzt jemanden frage, warum hast du das Lastenrad gekauft oder warum hast du dich überhaupt für ein Lastenrad entschieden, würde er sagen, ja, es ist cool, ich bin morgens ein bisschen sportlicher und ich kann die Kids gut zu Kita fahren und danach komme ich auch noch zur Arbeit und ich habe kein Auto gebraucht. Diese Antworten kriegt man ja dann, aber da denkt man gar nicht drüber nach, dass der vielleicht gesagt hat, okay, ich habe keinen Keller, stand halt draußen auf der Straße und solche Elemente. Und das klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll, da auch nochmal Dinge herauszufinden, die man so im Alltag, wenn man vor allem auch so Kundeninterviews durchführt, klassische Research-Kampagnen durchführt, die man so am Markt auch gar nicht mitbekommt.
Ja, also du hast es mit dem Lastenrad gerade angesprochen. Ich erinnere mich jetzt gerade an ein Interview. Das war also sehr emotional. Da gab es einen sehr starken Druck von der Person, weil die nicht Auto fahren wollte. Das war jemand, der von Paris nach UK gezogen ist und nicht auf der falschen Seite fahren wollte. Die hat also einen ziemlich hohen Druck gehabt. Aber auf der anderen Seite waren ihre Eltern und Schwiegereltern dagegen, weil sie Angst hatten, dass sie ihr Kind und ihr ungeborenes Kind, was bald auf die Welt kommen sollte, dann in so einem unsicheren, mit so einem unsicheren Vehikel fahren sollte. Und was aber wirklich gar nicht so unsicher ist, sondern im Gegenteil. Also Autos haben da Respekt und machen großen Bogen. Aber es sind einfach diese Dinge, die im Weg sind, diesen Fortschritt zu machen. Und man lernt halt unheimlich viel, wenn man diese Interviews durchführt und strukturiert auswertet und ist dann wesentlich schlauer als der Kunde. Und diese Information kann man dann an Marketing, Sales, Produktentwicklung weitergeben, weil man quasi schon antizipieren kann, was der Kunde erleben wird.
Ja, das ist sehr, sehr spannend, auch wo es gerade ansetzt. Ich meine, du musst mir erstmal ein bisschen um die Ecke denken, ne? Also vielleicht Ängste dabei sind, dass jemand verletzt werden könnte, wenn man das Lastenrad benutzt. Da sind ja auch wieder Dinge dabei, die man sich mit der Firma außerhalb des Produktes plötzlich auch auseinandersetzen kann. Also, die man sich so stark macht, lokal vielleicht breitere Radwege einzusetzen, bessere Beschilderungen zu machen, wenn das vor allem die Regierung vielleicht nicht macht oder die Behörden nicht machen. Dann kann man vielleicht selber auch aktiv werden, damit sowas dann auch passiert. Ne? Dann kann man Kampagnen starten, man kann vielleicht eine App entwickeln und sagen, hey, wir machen so eine kleine Sportveranstaltung, wer die meisten Lastenradkilometer morgens zwischen 7 und 9 fährt oder irgendwie sowas, um so kleine Challenges zu machen. Also da gibt es ja sehr viele Dinge, die man auch drumherum an Services und Ideen plötzlich entwickeln kann, die man aber nicht mitkriegt, wenn man nicht mit den Leuten so detailliert redet, wie du das gerade vorgestellt hast. Allein auf wie viele Ideen ich jetzt hier gerade schon so komme über das Lastenrad, auf die ich vorher gar nicht nachgedacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich auch wieder so typisch deutscher Ingenieurskunst mich da hingesetzt und hätte wahrscheinlich das beste Rad entwickeln wollen, mit der besten Antriebstechnologie, vielleicht noch einen E-Motor mit rein, damit ich rüber schnell vorwärts komme. Dann hätte diese ganzen anderen Dinge komplett vergessen an dieser Stelle, in dieser ganzen Reise.
Ja, es ist vielleicht auch nochmal interessant zu erwähnen, dass diese Information, diese Goldstücke, die liegen in den Geschichten. Wenn also Menschen Geschichten erzählen, dann verstehen wir das erstmal. Das ist vor über Jahrtausende, Hunderttausende entstanden, dass wir am besten Geschichten verstehen. Und das ist natürlich ein Wettbewerb zu Informationen, die irgendwie auf dem Internet irgendwo liegen, die ich natürlich irgendwie rausfinden könnte. Aber das sind eigentlich für mich immer diese kalten, gefühlslosen Daten, die eigentlich gar nicht viel hergeben, weil da einfach der Kontext fehlt.
Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und ich hoffe, ihr da draußen habt auf jeden Fall was mitgenommen. Lass uns nochmal über den allerletzten Punkt sprechen, Eckart. Jetzt bin ich angefixt davon und sage so, okay, jetzt habe ich so viel gelernt, jetzt habe ich so viele Eckpunkte mitbekommen, jetzt muss ich mich auch damit auseinandersetzen. Wie kann ich denn damit starten? Gibt es Literatur, die du empfehlen würdest? Wie kann man jetzt in dieses Jobs to be Done Framework auch reinstarten?
Ja, also es gibt Literatur, das ist sehr schön, um sagen wir mal so ein paar Beispiele zu bekommen. Ein Buch, was ich den Hörern ans Herz legen kann, ist Competing Against Luck. Das heißt, besser als der Zufall auf Deutsch. Das durfte ich mit übersetzen. Originalbuch ist von Clayton Christensen, der Erfinder der disruptive Innovation und hat geschrieben Innovators Dilemma. Und in 2016 hat er, wie gesagt, dieses Competing Against Luck geschrieben. Und das sind sehr, sehr viele Geschichten. Da wird die Theorie auch sehr gut abgehandelt. Also da versteht man richtig, wo es bei diesen Jobs wie dann drum geht. Hat nur einen Nachteil des Buches, es ist keine Anleitung, wie mache ich das eigentlich. Und da, glaube ich, kann ich was anbieten, weil ich, wie gesagt, diese Methode entwickelt habe, die nennt sich Customer Progress Design. Also ich designe den Fortschritt für den Kunden, was also widerspiegeln soll, dass bei dieser Vorgehensweise der Kunde 100% erstmal im Mittelpunkt steht, bevor ich dann mein Eigeninteresse reinbringe. Und da biete ich also natürlich die üblichen Leistungen an. Das Projekt könnte outgesourced werden an mich oder ich biete auch Schulungen an. Also wenn jemand sagt, ich arbeite in einem großen Unternehmen und ich muss das ab und zu mal machen, so alle paar Monate oder alle paar, was weiß ich, Jahre, dann und will sich ausbilden lassen, dann kann er das machen. Und für Menschen, die das, sagen wir mal, kommerziell anbieten wollen als Berater, biete ich sogar eine Zertifizierung an. Die Person kann dann das Template und alle Tools so oft benutzen, wie sie will, im kommerziellen Einsatz. Und ganz neu, das haben wir gestern erst vorgestellt, ist eine Beta-Version von einem Companion. Der ist künstliche Intelligenz gestützt, der bei der Auswertung der Interviews helfen kann. Also er findet aufgrund eines Transkriptes diese 12 Elemente und kann die auf den Wheel of Progress projizieren. Und man kann diese dann, wenn man so weiter bearbeitet hat, sogar exportieren in Mural. Das heißt, man hat da auch wieder eine Durchgängigkeit und kann diese Visualität der Methode aufrechterhalten. Und die KI kann sogar dieses Transkript erzeugen aus einem Audio-File. Das macht die wirklich sehr, sehr gut. Also besser als jeder Transkriptionsservice, den ich jemals benutzt habe. Kriegt dann halt eine gute Datenbasis für die 12 Elemente des Wheel of Progress hinterher Export nach Mural und sogar kann ich andere Analysen drüber laufen lassen. Ich habe so gestern zum Beispiel mal aufgrund eines Interviews eine Facebook-Kampagne mir erzeugen lassen. Und ich gucke da hin und denke, oh, meine Güte, das ist ja echt gut. So sollten wir es genau machen. Und das ist halt das Schöne, es ist nicht auf Allgemeindaten aus dem Internet irgendwie basiert, was immer da ChatGPT rausbringt, sondern genau auf den Daten, die du erzeugt hast mit deinem Interview.
Ja, da schmeckt, glaube ich, nochmal eine Menge Potenzial dahinter. Wenn ich das dann später vielleicht auch noch mit meinen Unternehmensdaten am Ende kombiniere, dann kann ich auch noch weitere Schritte natürlich gehen und sagen, okay, gib mir mal passende Marketingkampagnen, schreib mir mal passende Texte oder gib mir mal Textideen vor allem eher, die ich dann entwickeln kann, wo man dann sagt, okay, keine Ahnung, die 5 besten Tipps, um morgens keine Langeweile auf dem Weg zur Arbeit zu haben, und dann steht der Milchshake halt auf Platz 1, dass man solche Dinge halt auch ein bisschen fördert und da auch entsprechend richtiges Marketing zu macht. Da steckt, glaube ich, eine Menge Zukunftspotenzial dahinter. Klingt sehr, sehr spannend. Schade, dass es jetzt gerade gestern erst rausgekommen ist, sonst hätten wir es uns mal in Ruhe nochmal angucken können. Vielleicht machen wir im halben Jahr oder so nochmal ein Webinar oder so dazu, wenn ihr draußen da Interesse habt. Wenn ihr Feedback dazu habt oder das Ganze mal ausprobiert habt oder ausprobieren wollt, schreibt uns doch sehr gerne mal. Ich werde das Profil vom Eckhard und mir in den Shownotes wieder verlinken. Auch den Buchtipp werde ich mit verlinken, dass ihr da mal ganz in Ruhe reingucken könnt. Wenn ihr es mal ausprobiert habt, werden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr da uns einfach mal sagt, ja, wie erfolgreich das Ganze war und ob euch das was gebracht hat oder ob ihr dabei auf die Nase geflogen seid. Auch das sind sehr, sehr spannende Sachen. Dann können wir vielleicht nochmal ein, zwei Tipps geben, woran es gerade gehakt hat. Und ja, Eckart, vielen Dank, dass du da warst. Das sind sehr spannende Insights gewesen. Ich habe auf jeden Fall Lust, wieder an Produkten zu arbeiten jetzt und zu gucken, wie ich den Kunden besser in den Fokus rücken kann. Ja, ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir und ich sage schon mal recht herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Florian, für die Einladung. Es war mal wieder sehr, sehr schön, hier zu sein.
Das freut mich. Dann danke dir. Tschüss.
Tschüss.